Diese Bauchdetektivgeschichte ist für dich, wenn du wissen willst, was Kombucha ist, wie er hergestellt wird und welche Mikroorganismen drin stecken. Wenn du erfahren möchtest, ob Kombucha wirklich deine Darmmikrobiota, also deinen Darmzoo, beeinflussen kann und ob er damit auch bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen oder Reizdarm eine Rolle spielen könnte. Und diese Bauchdetektivgeschichte ist auch für dich, wenn dich interessiert, ob es bei Kombucha Risiken gibt und wie du Kombucha sicher in deinen Alltag einbauen kannst.
Servus und herzlich willkommen bei meinen Bauchdetektivgeschichten, deinem Podcast rund um Bauchbeschwerden und Darmgesundheit. Ich bin Daniela, Ernährungswissenschaftlerin und Diätologin aus Wien und ich helfe Menschen mit Bauchbeschwerden und Gewichtssorgen dabei, dass es ihnen rasch wieder gut geht. Super schön, dass du da bist. Ich wünsche dir viel Spaß bei meiner aktuellen Bauchdetektivgeschichte.
Ja, die Idee oder beziehungsweise Inspiration, eine Bauchdetektivgeschichte über Kombucha aufzunehmen, die stammt von einer Mittwochsmail-Leserin von mir, die mir folgende Nachricht geschickt hat. Daniela, ich wollte dich schon länger fragen, ob du Erfahrung mit Kombucha hast. Ich habe ja eine Colitis ulcerosa, zum Glück mit nur sehr seltenen Akutphasen und auch ohne Dauermedikation, aber auch in der Remission ist der Stuhl grundsätzlich extrem weich. Ich trinke jetzt seit Anfang des Jahres selbst angesetzten Kombucha, Schwarztee, Zucker, Honig und den Kombucha-Pilz, ein Glas am Morgen und ein Glas am Abend. Seither habe ich ganz normalen Stuhl und das jetzt schon über ein halbes Jahr. Ich habe dazu im Internet nur gefunden, dass es keine Studien oder Nachweise über die gesundheitsfördernde Wirkung gibt. Daher wollte ich dich fragen, ob du aufgrund deiner Erfahrung mit deinen Patientinnen als Bauchdetektivin dazu eine fundierte Meinung abgeben kannst. Ja, ein sehr, sehr interessanter Fallbericht, den mir diese Mittwochsmail-Leserin zugeschickt hat. Und das hat mich sofort motiviert, mich in die wissenschaftliche Datenlage zu begeben, mal zu schauen, was es da an Hintergründen, vor allem aus Humanstudien zu diesem Thema chronisch entzündliche Darmerkrankungen, aber grundsätzlich auch Kombucha und Auswirkungen auf den Darmzoo, aufs Darmmikrobiom gibt. Und falls dir jetzt überhaupt Kombucha gar nichts sagt, falls du das noch nie gehört hast, dann ganz einfach mal zur Erklärung. Das ist ein fermentiertes Teegetränk, das wäre die einfachste Erklärung. Also man nimmt Schwarz- oder Grüntee, süßt den, also gibt Zucker dazu. Man kann Zucker, Honig, Kokosblütenzucker, Rohrzucker, was auch immer dazugeben. Und dann gibt man einen sogenannten SCOBY dazu. SCOBY, das steht für Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast, also zu Deutsch eine Starterkultur aus verschiedensten Bakterien und Hefen und das lässt man dann 7 bis 14 Tage stehen und da wird der Zucker von den Bakterien und Hefen gefressen, also fermentiert und sozusagen ganz viele verschiedene Stoffe ab- und umgebaut. Darauf kommen wir später noch. Man seiht dann den SCOBY vom Rest ab, also man nimmt ihn raus und seiht das ab und trinkt es dann, ja, und kann den SCOBY dann wieder für die nächste Fermentation weiterverwenden. Ja, Kombucha hat im frühen 21. Jahrhundert einen riesen Boom erfahren, der ungebrochen ist. Der Marktwert wurde alleine 2025 auf ca. 5 Milliarden US-Dollar geschätzt und stark wachsend. Und das kommt daher, dass mittlerweile das Interesse an Probiotika und an fermentierten Lebensmitteln riesig groß ist, weil man ja viel mehr mittlerweile weiß um den Darm Zoo, also das Darmmikrobiom, die Mikrobiota, die in uns lebt und wie man das beeinflussen kann oder dass es Sinn macht, das zu beeinflussen. Aber Kombucha ist überhaupt keine neue Erfindung. Der Ursprung geht auf ca. 220 vor Christus zurück und die Wiege des Kombuchas, die dürfte in Nordostchina in der Qin-Dynastie liegen. Und der Volksname, den Kombucha dort bekommen hat, ist Tee der Unsterblichkeit. Er wurde da riesig hoch schon damals geschätzt wegen den Antioxidantien, den antimikrobiellen Inhaltsstoffen und den Substanzen, die das Immunsystem stimulieren. Details hat man wahrscheinlich damals nicht gewusst, aber man hat einfach gemerkt, dass es einen riesig guten, positiven Effekt hat, wenn man das regelmäßig konsumiert. Kombucha hat sich dann über die Seidenstraße nach Asien und Europa verbreitet und war aber bis Ende des 19. Jahrhunderts außerhalb von Asien überhaupt nicht bekannt. Im frühen 20. Jahrhundert wurde Kombucha dann in Russland als Teekwas bekannt und von dort hat sich es dann nach Europa ausgebreitet. Es war sehr beliebt oder ist sehr beliebt, vor allem in ländlichen Gebieten, wurde da natürlich hausgemacht, also jeder Haushalt hat da seinen eigenen Scoby gehabt und verwendet. Und es gab da natürlich ganz viele Synonyme, Teepilz, Teebier, manchurischer Pilztee und so weiter und so fort. Also man hat ihn dann auch in Osteuropa und Deutschland sehr geschätzt wegen seinem Geschmack, wegen seiner gesundheitlichen Wirkung. Und dann in den 80ern und 90ern wurde er auch in den USA sehr populär, vor allem während der HIV-AIDS-Epidemie, weil er angeblich das Immunsystem boosten und die T-Zellen erhöhen konnte. Während Covid-19 ist er wiederum aufgepoppt wegen seinen vermeintlich antiviralen und immunstärkenden Eigenschaften. Ja, und ja, also jetzt ist es ja ein Riesenmarkt, wie ich schon gesagt habe, stark wachsend. Und eines muss ich aber jetzt gleich vorausschicken. Viele der gesundheitsbezogenen Aussagen und Angaben sind nicht wirklich robust wissenschaftlich belegt. Also es gibt da sehr wenige Studien, vor allem am Menschen. Und ein großes Problem ist auch noch die hohe Variabilität beim Kombucha, weil so viele unterschiedliche Zubereitungsmethoden, Rezepte, Starterkulturen, Fermentationsbedingungen gibt. Und das erschwert natürlich einen Studienvergleich. Also man kann, selbst wenn es Studien gibt, wenn man die gemeinsam analysieren möchte in einer Meta-Analyse, um da wirklich guten Evidenz dann daraus zu generieren, dann ist das sehr schwer möglich, weil es eben so eine hohe Unterschiedlichkeit zwischen den einzelnen Kombucha-Varianten gibt. Daher muss man alles immer mit Vorsicht zu genießen. Aber ich möchte mal kurz erklären, was denn gerade jetzt mikrobiologisch dieser Kombucha kann. Also was ist denn da wirklich drinnen an Mikroorganismen? Die Basis vom Kombucha ist ja die Mikroorganismen im SCOBY, wie ich schon gesagt habe, Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast. Ja, also die leben da in Symbiose eigentlich so ähnlich wie in unserem Dickdarm, wir unser Mikrobiom haben, unser Mikrobiota, die ja auch in Symbiose mit uns lebt und eine Gemeinschaft ist aus Bakterien, Viren, Pilzen und Archaeen. Beim SCOBY ist es so, da sind im Wesentlichen drei verschiedene Mikroorganismen am Werk. Und zwar einerseits Hefen. Die Gattungen sind hier Saccharomyces, Zygosaccharomyces, Brettanomyces und Candida. Und die Hefen, die schnappen sich den Zucker, die Glucose zum Beispiel, und fermentieren, also fressen das und produzieren daraus Ethanol und CO2. Das kennen wir von der alkoholischen Gärung, also das ist die alkoholische Gärung, das heißt, das kennen wir von der Bier- und Weinherstellung. Und deswegen ist es klar, dass im SCOBY oder im Kombucha eben nicht nur diese Hefen drinnen sind, weil sonst hätten wir ja dann eigentlich sowas wie Bier und Wein. Aber nein, es sind dann auch Bakterien, verschiedene Bakterienkategorien drinnen und zwar einerseits Essigsäurebakterien und Milchsäurebakterien. Bei den Essigsäurebakterien sind es hauptsächlich Acetobacter, Gluconobacter und Comagatei-Bakter. Und die schnappen sich das Ethanol, also den Alkohol, und wandeln den dann weiter um, zum Beispiel zu Essigsäure, zu Gluconsäuren oder Glucuronsäuren. Und das führt dann auch dazu, dass der pH absinkt vom Produkt, also das wird saurer. Und natürlich hat es dann auch weniger Alkohol. Also wären die Hefen alleine, wäre der Alkoholgehalt vom Kombucha viel höher, als er tatsächlich ist. Wenn man ihn zu Hause macht, dann zwischen 0,5 und 1,5 bis 2% Alkohol, je nachdem, wie lange man fermentieren lässt und wie der Scoby genau zusammengesetzt ist. Aber eine Gruppe an Bakterien ist auch noch wichtig zu erwähnen, nämlich die Milchsäurebakterien. Die spielen jetzt zwar im Vergleich zu den Essigsäurebakterien eine untergeordnete Rolle, aber es gibt doch einige verschiedene Gattungen an Milchsäurebakterien, die vorkommen, nämlich einerseits Lactobacillus casei und Lactobacillus plantarum. Und diese Milchsäurebakterien, die produzieren, wie der Name schon sagt, Milchsäure, aber auch die ganz typischen Aromastoffe, die den typischen Kombucha-Geschmack, diesen säuerlich-frischen Geschmack ausmachen. Dann auch Bakteriozine, das sind Stoffe, die Bakterien unschädlich machen. Auch Kohlendioxid, also CO2, und Wasserstoffperoxid, H2O2. Und dann gibt es noch etwas extrem Spannendes, das den Scoby eigentlich ausmacht, nämlich die sogenannte KBC, Kombucha Bacterial Cellulose. Und das ist ein Netzwerk aus Zellulose, das von einem der Essigsäurebakterien, und zwar von der Gattung Comagatei-Bakter, produziert wird. Und das ist total spannend, weil du kannst dir das ungefähr so vorstellen wie quasi eine schwimmende WG aus Bakterien und Hefen, dieser Scoby. Und die KBC, die ist quasi das mehrstöckige Haus, dass sie sich da gemeinsam gebaut haben oder dass der Comagatei-Bakter baut und in dem all diese Bakterien und Hefen gemeinsam leben. Und das ist wirklich total cool, denn Comagatei-Bakter nimmt quasi die Glucose und verknüpft die in einer Beta-1,4-Verknüpfung und so entsteht eben dieses feine Netzwerk an Nanofibrillen. Und die Funktion von diesem KBC ist, dass die Bakterien- und Hefen-Community da schön drinnen wohnen kann, also jeder sein eigenes Zimmerchen hat sozusagen, schützt vor Kontamination, es reguliert die Sauerstoffzufuhr, also so hat jeder wirklich, kann sein Fenster quasi aufmachen und lüften, wenn er mag, und es erleichtert natürlich auch den Nährstoff- und Signaltransport, also es kommt dann wirklich jeder ans Futter. Und außerdem kommunizieren diese Mikroorganismen, also diese Milch- und Essigsäurebakterien und Hefen miteinander über gewisse Signalmoleküle. Und das ist auch total cool, denn sie haben sozusagen eine Art Hausordnung und alle Bakterien und Hefen bekommen quasi ihren Platz zugewiesen und ihre Aufgabe. Keiner kann sich da unkontrolliert vermehren und zum Beispiel den gesamten Fermentationsprozess dominieren. Und das ist wirklich total einzigartig und macht eben einfach auch diese tolle Gemeinschaft an Bakterien und Hefen aus, die sich eben wesentlich von zum Beispiel einem Joghurt unterscheidet. Ja? Da sind zum Beispiel nur Milchsäurebakterien da drinnen und aus. Ja, wir werden uns dann in einer nächsten Bauchdetektivgeschichte auch noch den Kefir anschauen. Das ist so ähnlich. Aber also diese Struktur, dieses KBC, diese Zellulose-Struktur, die da drinnen schwimmt im Kombucha, das ist wirklich etwas ganz, ganz Spezielles und Tolles. Ja, und nicht genug, dass die Zusammensetzung und diese tolle Struktur über die KBC und dann auch die Kommunikation über die Botenstoffe, man nennt das überhaupt Quorum Sensing, also eine dichte abhängige Kommunikation, die diese Bakterien und Hefen da untereinander haben, also das ist noch nicht genug. Es gibt auch eine Reihe an gesundheitlichen Wirkungen, die dem Kombucha nachgesagt werden. Und im E-Mail, das ich dir vorher vorgelesen habe, hast du ja schon eine von diesen Wirkungen gehört, also diese Verbesserung bei einer chronischen entzündlichen Darmerkrankung, da die ruhige Phase, die Remissionsphase zu verlängern, den Stuhlgang zu verbessern. Aber woher kommt das? Wie gibt es das? Und wie ist da auch die Datenlage? Das möchte ich jetzt noch ein bisschen näher beleuchten. Wichtig ist, Kombucha ist eigentlich kein klassisches probiotisches Getränk, sondern man könnte, sollte es eher sehen als ein funktionelles Lebensmittel mit sogenannten postbiotischen Eigenschaften. Das bedeutet, dass die Wirkungen wahrscheinlich eher nicht von den Mikroorganismen kommen, also von diesen verschiedenen Bakterien und Hefen, die man da trinkt, sondern eigentlich von ihren Stoffwechselprodukten. Denn eben es wird fermentiert, wie wir schon gesagt haben, der Zucker, den man dem Tee zusetzt. Also würde man jetzt nur den Tee hernehmen, wäre die Bandbreite an verschiedenen Substanzen gar nicht so groß. Ja? Aber dadurch, dass der Zucker fermentiert wird, bildet sich eben einerseits Milchsäure und Essigsäure. Die Essigsäure, die macht den pH-Wert aus, den sauren Geschmack. Sie wirkt antimikrobiell, das ist, weiß man. Die Milchsäure ist für diesen spritzig-säuerlichen Geschmack verantwortlich und wirkt auch als quasi ein natürliches Konservierungsmittel. Dann gibt es verschiedene Substanzen, die sonst noch vorkommen, wie Kohlendioxid, Wasserstoffperoxid, Bakteriozine, Diacetyl, die alle antimikrobiell wirken können. Dann Glukon und Glucuronsäuren, die unterstützen die Leber beim Detox, weil in der Leber ist es so, dass dass Substanzen, die ausgeschieden werden müssen, Toxine oder zum Beispiel Moleküle, die wir nicht mehr brauchen, wie zum Beispiel das Östrogen, das wird von der Leber so vorbereitet, dass es ausgeschieden werden kann dann über den Urin oder über den Stuhl. Beim Östrogen zum Beispiel wird das glucuronidiert, das heißt, da wird die Glucuronsäure drangehängt ans Östrogen und dann wird das in den Darm abgegeben und kann dann mit dem Stuhl ausgeschieden werden. Und die Mikroorganismen im SCOBY oder eben im Kombucha bilden zum Beispiel diese Glucon- und Glucuronsäuren, die wir dann aufnehmen können und verwenden können in der Leber beispielsweise. Eine letzte Gruppe an Stoffen, die sich finden im Kombucha, sind Polyphenole, Flavonoide oder Katechine und andere. Und die kommen vom Tee, weil die Basis für den Kombucha ist ja Schwarz- oder Grüntee. Und die Polyphenole wirken antioxidativ und entzündungshemmend. Das tun sie im Tee schon, aber im Kombucha werden diese Polyphenole teilweise auch von den Bakterien hergenommen und eben in kleine Stückchen zerschnipselt und haben dann wieder eine etwas andere Wirkung. Und wenn sie nicht zerschnipselt werden, dann wissen wir, dass die auch unser eigenes Darmmikrobiom füttern können. Also Polyphenole kommen ja eben auch als sekundäre Pflanzenstoffe in Obst und Gemüse vor. Und darum ist ja immer die Empfehlung, dass man da möglichst viel und möglichst bunt isst, damit man möglichst viel von diesen Polyphenolen auch aufnimmt. Abgesehen davon, dass sie uns direkt nützen, füttern sie und indirekt auch unseren Darm zu, gewisse Bakterien in unserem Darm zu. Was noch entsteht, abgesehen von diesen organischen Säuren und Polyphenolen und antimikrobiellen Substanzen, sind Mikronährstoffe durch die SCOBY-Fermentation, zum Beispiel Vitamin C, aber auch diverse B-Vitamine, also B1, B2, B6 und B12, die vom SCOBY, also von den Bakterien, die im SCOBY sind, aufgebaut werden. Wichtig ist, dass das natürlich abhängig ist von der SCOBY-Zusammensetzung. Also es ist nicht so, dass man genau sagen kann, okay, in jedem Kombucha ist so und so viel Milligramm Vitamin C oder B-Vitamine pro 100 Milliliter drinnen. Soweit mal zu diesen ganzen Substanzen, die dadurch die Fermentation vom SCOBY gebildet werden. Wie ist jetzt die wissenschaftliche Datenlage? Und da muss man sagen, aktuell, wenn man das Schlagwort Kombucha als Suchbegriff in PubMed eingibt, also PubMed ist eine der größten, wenn nicht sogar die größte wissenschaftliche Datenbank. Also wenn man da Kombucha eingibt als Suchbegriff, dann findet man aktuell 545 Studien, die da aufscheinen. Und das ist wenig. Es ist weniger als die Hälfte im Vergleich zu Kefir. Darüber werde ich in einer weiteren Bauchdetektivgeschichte sprechen. Aber das muss man sich mal grundsätzlich vor Augen halten. Also es gibt da sehr wenig Studien und noch weniger Humanstudien. Das heißt, Ich habe halt wirklich geschaut, was gibt es da im Bereich von eben Darmerkrankungen, chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, Reizdarm, Dünndarmfehlbesiedelung oder bakterielle Fehlbesiedelung. Und es gibt da eigentlich fast nichts. Ich habe eine systematische Übersichtsarbeit gefunden aus dem Jahr 2019, die eben auch nochmal eben das anmerken, dass es extrem wenig Humanstudien gibt und überhaupt keine belastbaren Belege für irgendwelchen Nutzen bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, Reizdarm oder SIBO. Es gibt Tier- oder In-vitro-Daten, also das heißt im Mausmodell oder im Reagenzglas hat man sich angeschaut, wie zum Beispiel bei Colitis ulcerosa, also einer Form der chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, der Kombucha wirken kann. Und da hat man gesehen, dass weniger Entzündungsmarker gefunden wurden und es zu einer besseren Schleimhautstruktur kam. Und man hat das zurückgeführt auf die Polyphenole, die organischen Säuren, die produziert werden, also die Milch- und Buttersäure und so weiter, und auf Produzenten, also Bakterien, die kurzkettige Fettsäuren produzieren können und so die Schleimhaut aufbauen. Aber eben, man kann das nicht eins zu eins auf den Menschen übertragen. Es gibt natürlich Einzelfälle, so Fallberichte wie bei der Mittwochsmeleserin, die mir geschrieben hat, aber das kann man natürlich nicht auf alle Menschen übertragen und sagen, ja, also aufgrund dieser Daten empfiehlt man halt jetzt, dass jeder Kombucha trinken soll, jeder, der jetzt eine Colitis oder einen Morbus Crohn hat oder Reizdarmsyndrom, und dann wird das alles besser, ja. Das muss man sich vor Augen halten. Ich habe eine kontrollierte Humanstudie gefunden von Eklo Mensa aus dem Jahre 2024, und da haben gesunde Erwachsene 240 Milliliter Kombucha getrunken über 3 Wochen. Gesagt, es waren gesunde Erwachsene, und man hat sich dann bei diesen gesunden Erwachsenen das Mikrobiom angeschaut und hat gesehen, dass Akkermansia und Fecalibacterium prausnitzii, das sind 2 Bakteriengruppen, wo wir wissen, dass sie besonders die Darmschleimhaut aufbauen und die Schleimschicht, dass die signifikant angestiegen sind. Aber man hat keine Änderung in Entzündungsmarkern oder irgendwelchen klinischen Symptomen gesehen, logischerweise nicht, weil sie ja gesunde waren. Also das ist wirklich wenig Evidenz. Und ja, das heißt natürlich aber jetzt nicht, dass es nicht wirken kann und dass es nicht einen Versuch wert ist. Grundsätzlich ist ja das Um und Auf, vor allem bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, also Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, mikroskopische Colitis, ist so wichtig, dass man, also was man da macht, ist in der supportiven Ernährungstherapie, dass man versucht, den Darm zu, also das Mikrobiom, optimal aufzubauen durch ganz, ganz viele Ballaststoffe, die man einbaut, die natürlich verträglich sein müssen für den Patienten. Das muss eben auch in der Remission gemacht werden, also quasi in der ruhigen Phase und nicht im akuten Schub, weil einfach je bunter das Mikrobiom zusammengesetzt ist, umso besser ist die Darmbarriere, und das wirkt sich positiv aufs Darmimmunsystem dann aus. Also schützt quasi das Darmimmunsystem, das springt dann nicht wegen jeder Kleinigkeit gleich an, wenn diese Darmbarriere gut aufgebaut ist. Wenn dich das näher interessiert, dann hör gern in meine Bauchdetektivgeschichte Nummer 60 rein zum Thema Leaky Gut. Da habe ich das ganz genau erklärt, woraus die Darmbarriere besteht und welche große und wichtige Aufgabe das Darmmikrobiom, also der Darm, so da hat. Und wir wissen zum Beispiel, dass es gerade bei der Colitis sehr gute Daten gibt, dass bestimmte Probiotika die Remission genauso gut erhalten können wie Medikamente, die bei der Colitis ulcerosa eingesetzt werden. Ja? Und das ist so der Hintergrund. Und so macht es natürlich absolut Sinn, dass eine Substanz, ein Getränk wie Kombucha, das einerseits Substanzen liefert, die den Darm zu unterstützen, die antientzündlich wirken, somit die Schleimhaut auch beruhigen, aufbauen, die antimikrobiell wirken, also vielleicht schlechte Keime verdrängen können, die sich eventuell, wir wissen das nicht, aber vielleicht auch ansiedeln können in unserem eigenen Darm, sodass das natürlich positive Effekte hat. Auch wenn das aktuell einfach nicht durch gute Daten wissenschaftlich belegt ist. Aber das ist leider das Problem sehr, sehr oft bei der Ernährung und das Problem, das wir auch in der Ernährungstherapie oft haben, dass bis dann wirklich die Studiendaten da sind oder ob, wenn es überhaupt diese Studiendaten gibt, das kann sehr, sehr lange dauern, da, weil es einfach schwierig ist, gute Studien aufzusetzen, gerade im Ernährungsbereich, weil es da sehr viele Einflussfaktoren gibt. Und ja, die Frage ist, ob es diese Studien zum Beispiel zum Kombucha überhaupt geben wird und falls ja, wann. Insofern spricht natürlich nichts dagegen, dass du das mal ausprobierst. Aber hier möchte ich dir einfach ein paar Punkte auch sagen, wo du vorsichtig sein sollst. Ja, Punkt 1 ist, dass der Kombucha relativ sauer sein kann. Er hat, je nachdem, wie lang die Fermentation läuft, einen pH-Wert zwischen 2,5 und 3,5. Und das kann natürlich, wenn du schon an stillem Reflux, an Reflux, Sodbrennen leidest oder eine aktive Entzündung hast, eine Gastritis oder eben gerade einen akuten Schub von einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung, dann ist das überhaupt nichts Gescheites, weil das kann einfach dann noch ein Schäuferl drauflegen. Also da würde ich das nicht empfehlen. Außerdem, wenn du mit Histamin ein Thema hast, es können Beschwerden verstärkt werden, weil durch die Fermentation auch teilweise Histamin gebildet werden kann, ist aber wieder abhängig vom SCOBY. Also grundsätzlich sind jetzt die Essigsäurebakterien, die Milchsäurebakterien nicht wirklich die Histaminbildner schlechthin. Das ist eher E. coli und andere Stämme, aber da trotzdem ein waches Auge drauf haben. Und da natürlich ist der Alkoholgehalt ein Thema. Wie ich schon vorher gesagt habe, der liegt zwischen 0,5 und 1,5 oder 2%. Und das ist natürlich relevant, wenn du schwanger bist, bei Kindern sowieso oder bei Lebererkrankungen, das auf jeden Fall dann mit dem Arzt, mit der Ärztin absprechen. Bei gekauftem Kombucha ist der Alkoholgehalt meistens standardisiert und liegt auf jeden Fall dann unter 0,5%. Und last but not least, ganz wichtig, wenn du selber Kombucha machst, ja, also das zu Hause brauchst, ja, zu Hause ansetzt, dann ist es wichtig, dass du hier wirklich gut hygienisch arbeitest, weil es natürlich eine gewisse Schimmel- und Kontaminationsgefahr gibt, wenn man zu Hause arbeitet. Das ist natürlich auch beim industriell hergestellten Kombucha nicht der Fall, weil da gibt es Hygienerichtlinien, das HACCP-Konzept und diverse andere Richtlinien, nach denen die Unternehmen arbeiten müssen. Und da ist natürlich dann dafür gesorgt, dass solche Kontaminationen nicht vorkommen. Zum Abschluss noch ein paar Tipps für die Praxis. Also wenn du mit Kombucha starten möchtest, dann würde ich dir mal empfehlen, mit kleinen Mengen anzufangen, vielleicht 50 bis 100 Milliliter am Tag und dann langsam steigern. Nicht unbedingt auf nüchternem Magen trinken, vor allem nicht bei Sodbrennen, wegen der Kohlensäure auch vorsichtig sein, weil ja, das kann natürlich Kohlensäure, also es ist ein kohlensäurehaltiges Getränk und das kann natürlich auch wieder Sodbrennen zum Beispiel triggern. Bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen nur in der stabilen Phase probieren, wie ich schon gesagt habe. Und eben wenn du zu Hause deinen Kombucha selber machst, dann schau, dass du sehr sauber arbeitest, das Equipment gut waschen, auskochen, den pH-Wert, die Temperatur kontrollieren, da wirklich eine stabile Umgebung schaffen für die Fermentation. Keine bleiglasierten Keramik- oder Tongefäße zur Fermentation verwenden, also wo du den SCOBY dann reingibst mit dem Tee und dem Zucker, sondern wirklich eher Glas- und Edelstahlgefäße, weil sich sonst zum Beispiel Blei aus der Glasur rauslösen kann. Und den SCOBY immer wieder mal auf Schimmel prüfen, weil es schon vorkommen kann, dass sich da Aspergillus, Penicillium oder Fusarium ansetzt. Und wenn das jetzt kontaminiert ist, dann können diese Schimmelpilze auch Toxine freisetzen. Und das hast du natürlich dann im Getränk drinnen. Ja, also es ist zwar selten, weil ja, wie ich schon am Anfang gesagt habe, der SCOBY ja durch die Substanzen, die er produziert, auch antimikrobielle und antifungale Stoffe produziert, die dann solche Keime gleich vernichten würden. Aber sicher ist sicher, also schau da unbedingt drauf. Ja, also zusammengefasst, mein Fazit, Kombucha ist wirklich ein hochkomplexes, super interessantes, mikrobiell absolut aktives Functional Food. Es ist eine tolle Sache, die du sicher ausprobieren kannst, wenn du möchtest. Erste Humanstudien zeigen Effekte am Mikrobiom. Die klinische Relevanz ist aber einfach noch unklar. Und es ist natürlich kein Wundermittel. Es ist vor allem auch kein Ersatz für eine Therapie bei einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung, bei einem Reizdarmsyndrom, bei einer SIBO. Aber es kann sicher ergänzen, vor allem in stabiler Phase, also bei einer CED, also beim Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa in der stabilen Phase. Und last but not least, schau einfach, wie es dir dabei geht, wenn du mit Kombucha startest, ob dir das gut tut, wie dein Bauch drauf reagiert. Denn im Bereich der Ernährung ist es eigentlich immer so, dass selten etwas für alle Menschen passt. Wichtig ist, dass du weißt, was für dich richtig ist, was dir gut tut. Und wenn du da unsicher bist, dann hol dir bitte echte Experten und Expertinnen an die Hand, nämlich Ernährungsfachkräfte, Diätologinnen, Ökotrophologinnen, Diätassistentinnen, Ernährungswissenschaftlerinnen bei Bauchbeschwerden. Wirklich schauen, dass du da in guten Händen bist, denn es gibt da leider sehr viel, ja, selbsternannte Experten und Expertinnen da draußen. Und ich habe das halt schon sehr, sehr oft gesehen, dass dann verzweifelte Menschen bei mir sitzen, weil es ihnen im Endeffekt nicht besser gegangen ist durch das, was sie da empfohlen bekommen haben. Also spar dir das gleich von vorne weg. Und eine ganz wichtige Bitte noch an dich: Empfiehl meine Bauchdetektivgeschichten gerne weiter an deine Freunde, Bekannte, Verwandte, Familie und abonniere auch gleich meine Bauchdetektivgeschichten auf deiner Lieblingspodcast-Plattform. Und hinterlass mir eine positive Bewertung und vielleicht auch einen Kommentar, denn das kostet dir nur ganz wenig an von deiner Zeit und für mich ist es eine Riesenunterstützung, weil dadurch nämlich der Algorithmus auf den Podcast-Plattformen merkt, dass die Bauchdetektivgeschichten Interesse und Anklang finden und dann wird das automatisch, wenn Menschen auf den Plattformen nach Schlagwörtern suchen, werden dann meine Bauchdetektivgeschichten einfach viel weiter oben im Ranking angezeigt. Und so können sie dann von viel mehr Menschen, Betroffenen, die nach wissenschaftlich fundierten, leicht verständlichen Infos im Bereich von Darmgesundheit und Bauchbeschwerden auf der Suche sind, gefunden werden. Und das war's für heute. Danke, dass du mit dabei warst. Ich hoffe, du hast dir aus der heutigen Bauchdetektivgeschichte ganz viel für dich mitnehmen können. Falls du noch Fragen hast, dann schick sie mir gern. Du weißt, ich freue mich immer von dir zu hören, dein Feedback, deine Gedanken, deine Fragen oder Themen, die dich bewegen. Wenn du magst, dann melde dich auf meiner Website gern gratis für mein Mittwochsmail an. Du bekommst dann einmal pro Woche meine Tipps und Tricks, interessante Infos zur Darmgesundheit und köstliche Rezepte direkt in deine E-Mail-Inbox. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag oder Abend und freue mich, wenn du bei der nächsten Bauchdetektivgeschichte wieder einschaltest. Und bis dahin, denk daran, bei jedem Essen auf deinen Darm zu nicht vergessen. Alles, alles Liebe, deine Bauchdetektivin Daniela.